Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Unter 10, dem neuen Schalke 04 Podcast. Wieder wie gewohnt mit Erhard Schärfer.
Ich habe jetzt überlegt, ich sollte vielleicht auch einfach rausgeben. Mir ging schräg links von mir, Thorsten Faas, der sich mit zwei No-Gos schon Sekunden nach Anpfiff dieser Partie die gelbe Karte einfängt und meinetwegen, weil es heute so schön passt, auch die blau-gelbe Karte.
Wir müssen uns heute sehr anstrengen, Erhard. Die Bundesliga ist schon wieder langweilig,
habe ich gelesen. Ja, aber das war ja absehbar.
Und ich sage das ja schon seit Wochen. Und das, obwohl wieder Zuschauerinnen und Zuschauer da waren. Aber trotzdem ist alles schon entschieden nach diesem ersten Spieltag. Apropos, viele Leute am Start. Wo hast du deinen Samstag verbracht?
Nicht im Stadion, aber in einer großen Halle mit vielen anderen Menschen. Aber was nach vielen Menschen klingt, hatte auch sehr viel Abstand, denn ich war beim FDP-Parteitag.
Du warst im größten und modernsten Kongresszentrum in Berlin.
So ist es. In Neukölln, im Estrell, wohin die FDP ausgewichen ist, weil da eben ein sehr, sehr großer Saal ist, wo das, was die FDP vorhatte, nämlich mit 600 Delegierten einen Präsenzparteitag zu veranstalten, journalistische Beobachter zuzulassen, nur da wohl möglich war. Die letzten Parteitage waren in der Station in Kreuzberg. Da wäre das tatsächlich überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Es ist auf eine ganze Menge verzichtet worden, beispielsweise auf Aussteller. Es ist auch, ich glaube, Gäste waren auch nicht eingeladen im Vergleich zu sonst. Sonst sind immer sehr viele Gäste da. Es gab sehr strenge Vorgaben, was Hygieneregeln anging. Es gab Laufwege, es gab sogenannte Hygiene-Scouts. Es gab von meinem Sender auch nochmal ein mindestens 10-seitiges Papier mit Vorschriften, wie wir uns dazu verhalten haben. Wir hatten die Plätze, an denen wir gearbeitet haben, wenn zwei nebeneinander saßen, nochmal mit einer Plexiglasscheibe abgeteilt, damit da auch gar nichts passieren kann. Und der schönste Satz, den muss ich jetzt doch loswerden, aus unserer eigenen Dispo war: Halten Sie sich, wenn möglich, möglichst draußen auf. Das ist beim Parteitag natürlich so eine Sache gewesen.
Aber es war das größte Phoenix-Set aller Zeiten, hat Julia Grimm on air gesagt. Und dann sah man auch euer
Quadratmetermäßig
Reich sozusagen.
Ja, das hat sie gesagt, aber im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht schon mal vergleichsweise auch viel Platz hatten. Aber diesmal brauchten wir den halt auch.
So. Unser Gast war auch da.
War auch da. Und da sind wir schon mal schön bei einem der entscheidenden Unterschiede. Wir sind uns nicht begegnet. Wir hätten, selbst wenn wir uns begegnet wären, nur relativ wenig Gelegenheiten gehabt, auch mal ein Schwätzchen zu halten, was man sonst bei Parteitagen ja immer gut machen kann, wenn man mal wissen will, wie ist denn die Stimmungslage jenseits des offiziellen Applauses. Ich hätte, wenn ich nicht für Phoenix den Off-Kommentar gemacht hätte, mich die ganze Zeit festhalten müssen am Platz B18 hier auf meiner Akkreditierungskarte drauf. Es gab fest zugewiesene Plätze und auch bei Ihnen war es ja ähnlich. Und jetzt sagen wir herzlich willkommen, Konstantin Kuhle.
Guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Vielleicht auch ein bisschen Transparenz ist ja gefragt. Irgendwie, eigentlich waren wir Freitag verabredet. Das hat dann nicht geklappt, weil Sie noch einen Auftritt im Bundestag dazu bekommen. Ganz hatten, genau. Eine Rede. Und im Nachhinein müssen wir sagen, viel besser hätte es nicht kommen können, oder, Thorsten?
War, glaube ich, schon ein Parteitag, über den wir heute locker ein Stündchen sprechen können. Wie haben Sie es erlebt?
Also in der Tat ist es ja so, dass man sich die ganze Woche auf so einen Parteitag freut. Das ist ja eine Art,
Woche nur.
Eigentlich noch viel länger, aber in der Woche vorher wird es dann heiß. Ja, das ist eine Art Klassentreffen, das ist ein soziales Event, wo man Leute wieder trifft, die man über viele Wochen und Monate nicht gesehen hat. So ist es auch schon in den Nicht-Corona-Zeiten. Und jetzt kommt natürlich dazu, dass viele Parteifreundinnen, Parteifreunde, viele von denen, die das ehrenamtlich machen, zum ersten Mal seit vielen Monaten überhaupt wieder eine politische Veranstaltung hatten. Und deswegen haben sich viele sehr gefreut auf dieses Wochenende. Und das jetzt mit Ihnen zu teilen, darüber freue ich mich natürlich sehr.
Die Frage ist ja, Sie kennen ja den einen und anderen Parteitag auch. Ich habe gerade schon gesagt, also die Gelegenheit, einfach mal in die Delegiertenreihen zu gehen und da mal einen kurzen Schwatz zu halten und die Lage zu sondieren, das war nicht möglich. Sie selber als Delegierte hatten feste Plätze. Es gab auch regelmäßig Ermahnungen bei leichtesten Verstößen, muss man wirklich sagen, weil mein Eindruck, und ich habe es bei der Übertragung auch wiederholt gesagt, ich fand Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen da sehr diszipliniert, was das Verhalten anging. Auch wirklich an den Plätzen geblieben, wenig mal gesehen, dass Leute zusammengestanden haben und wenn, dann mit Maske. Also die Frage ist aber, normalerweise lebt so ein Parteitag ja auch davon, gerade wenn es dann um Anträge geht oder auch wenn es um Wahlen geht, die es ja auch gegeben hat, dass man sich da austauscht in ganzen Landesverbänden oder in kleineren Gruppen. Wie haben Sie das gelöst?
Das fehlt natürlich. Bei so einem Parteitag gehört es dazu, dass man am Rande ganz viele Treffen hat. Das ist fast schon so eine Formulierung, vor der man so ein bisschen Angst hat als Parteitagsdelegierter oder als Politikerin, als Politiker. Das regeln wir am Rande des Parteitags. Meistens hat man eine so lange Liste von Sachen, die man am Rande des Parteitags regeln. Ach, wann kommst du uns besuchen im Kreisverband Kloppenburg? Wann äußerst du dich endlich zu der E-Mail, die ich dir geschickt habe? Warum hast du nicht dies gemacht? Warum hast du nicht jenes gemacht? Wir treffen uns in der Gruppe derjenigen, die sich besonders um das Thema Polizei kümmern, am Rande des Parteitags, die Innenpolitiker, sodass man am Rande des Parteitags meistens noch eine zweite Agenda hat mit Meetings, mit Treffen, die am Rande stattfinden. Und das hat es diesmal nicht gegeben. Delegiertenbesprechung online, Bundesvorstand online, alles hat vorher digital stattgefunden.
Aber und vorher wirklich?
Das ist parallel
irgendwie, parallel oder gab es so WhatsApp-Gruppen?
Wo man ja, das gibt es immer. Es gibt natürlich immer informelle Absprachen, damit man irgendwie gucken kann, wer geht in die Debatte, wer beteiligt sich. Aber das, was wir normalerweise parallel zum Parteitag haben, das ganze soziale Leben einer solchen Partei, es hat alles nicht stattgefunden. Trotzdem war das aber ein Treffen, bei dem man viele Leute jetzt wieder auch von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, die man über viele Wochen, Monate nicht gesehen hatte.
Aber Debatte ist einfach durch die zeitliche Limitierung, glaube ich, schon ein bisschen zu kurz gekommen,
absolut,
oder?
So ein Parteitag kann auch mal 3 Tage gehen. Ja. Wirklich, also von Freitagmorgen bis Sonntagnachmittag. Und ein Tag mit Wahlen, mit Antragsberatung ist natürlich viel zu kurz. Aber ist unter Corona-Bedingungen eben nicht anders möglich, auch weil keine Party stattgefunden hat. Und damit natürlich eigentlich eines der wesentlichen Features eines Parteitags, die abendliche Zusammenkunft am Samstag, das hat nicht stattgefunden.
Wir haben letzte Woche unseren Fachkongress der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft, der erst nächstes Jahr stattfinden soll, ins Digitale verlagert. Und auch das Bedauern ist am größten, dass die Party...
Das ist immer so.
Also das ist tatsächlich bei solchen großen Events die abendliche Party, die fehlt dann schon. Zufrieden, alles Paletti jetzt wieder in der FDP?
Also es gab in der Woche und in den Wochen vor dem Parteitag ja in hohem Maße Erwartungen, die auch in der Öffentlichkeit kommuniziert worden sind. Das ist zum einen die Frage der Personalentscheidungen. Wir haben einen neuen Generalsekretär gewählt, wir haben Personen nachgewählt ins Präsidium. Wir haben auch die Erwartung vorher kommuniziert, dass wir uns inhaltlich um das Thema, wie antwortet unser Gemeinwesen auf Corona, konzentrieren wollen, insbesondere mit dem Fokus auf die Wirtschaftspolitik. So, die Personalwahlen sind gut über die Bühne gegangen, der Leitantrag wurde beschlossen. Wir haben sogar noch 2 Anträge mehr geschafft, also würde ich unterm Strich sagen, als Delegierter, hat gut geklappt.
Keine Sorge.
Also es ist immer so, dass mit einem Parteitag natürlich demokratische Partizipation einhergeht. Das heißt, es melden sich Leute in der Aussprache und sagen, hiermit bin ich nicht einverstanden, damit bin ich nicht einverstanden. Ich fand die Aussprache insgesamt sehr konstruktiv, fand es gut, dass dann nicht nur Mandatsträger zu Wort gekommen sind. Das ist so eine Sache, unter der Parteitage manchmal leiden.
Ja, Abgeordnete, Sie meinen die Aussprache zur Rede
des Parteivorsitzenden. Das ist ja immer eine Generaldebatte sozusagen über die Arbeit der Partei im letzten Jahr. Und wir haben manchmal so ein bisschen die Tendenz, dass Leute wie ich, die sowieso den ganzen Tag irgendwelche Reden halten, dass die dann auf dem Parteitag auch noch reden und dass die Leute, für die es eigentlich gedacht ist, also die Parteibasis, dass die ein bisschen zu kurz kommen. Und ich fand es aber bei diesem Parteitag sehr gut, dass Leute auch zu Wort gekommen sind, die nicht im Bundestag oder im Landtag sitzen. Ich würde das Verhältnis als 50-50 ungefähr einschätzen. Und das fand ich vernünftig.
Wie überlegt man dann vorher, wer alles dem Parteivorsitzenden huldigt?
Das zumindest nach meiner Wahrnehmung wurde das nicht zentral gesteuert. Jedenfalls war ich nicht Teil solcher Steuerungen. Also wenn ich gewollt hätte, dann hätte ich mich auch zu Wort melden können. Aber ich habe mich eher auf eine inhaltliche Debatte dann vorbereitet zum Wahlrecht 16. Da hatte ich mich auch zu Wort gemeldet und ich wäre fast dran gekommen. Und dann gab es 2 Rednerinnen und Redner vor mir einen Geschäftsordnungsantrag. Und die ganze Liste, Schluss der Debatte, wurde gekillt. So ist das dann manchmal.
Aber dafür hatten Sie ja, wie gesagt, den Bundestag letzten Freitag nochmal.
Genau. Insofern müssen wir da nicht groß uns produzieren als Abgeordnete. Es ist viel wichtiger, dass da Leute zu Wort kommen, die beispielsweise bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen jetzt als Kandidatin, als Kandidaten auf dem Wahlzettel standen. Und die haben natürlich auch gesagt, dass sie sich ein besseres Ergebnis gewünscht hätten. Insofern ist natürlich nicht alles gut. Aber der Parteitag hat, glaube ich, zu einem guten Stück Selbstvergewisserung beigetragen.
Ich frage mich jetzt, woran man dann messen will, ob das Ganze so funktioniert hat, weil die Delegierten kommen ja aus der ganzen Republik zusammen. Also die Frage, es müsste jetzt ja irgendwo, wenn es nicht funktioniert hat, ja irgendwo einen Corona-Hotspot geben. Und man müsste dann alles zurückführen auf Delegierte, die beim Parteitag waren oder ja doch überwiegend Delegierte.
Beziehungsweise also auf die Sitzplätze ja dann theoretisch.
Ne?
Also wo sozusagen der... Ich habe Ihnen was mitgebracht.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, total. Ne? Sie sind 89 geboren, kann man ja auch mal sagen. Das heißt, als das Euro-Bargeld eingeführt wurde 1992, waren Sie 2,5. Ich habe Ihnen ein altes 50-Pfennig-Stück mitgebracht.
Ja, stimmt. Da auf dem 50-Pfennig-Stück ist die sogenannte Baumpflanze ja, drin zu sehen.
Damit Sie das auch mal sehen, sozusagen.
Sind Sie sicher, dass ich 2,5 war, als das Euro-Bargeld?
Ich glaube, ja.
Nee, 12. Ich glaube, 12. 12.
Sie sind 89 geboren. Genau.
Ja, dann kommt 90 und dann 2000, irgendwann 10 Jahre später. Macht zusammen.
Ja, ist richtig, ne?
Ja, ich bin selber nicht so gut im
Kopfrechnen, aber ich kann mich noch erinnern.
Nicht mehr, ich behaupte ja immer, ich würde empirisch arbeiten.
Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich damals so ein kleines Kästchen zu Hause, wo ich noch so ein paar D-Mark-Münzen aufbewahrt habe. Da wäre ich mit 2 zu jung gewesen, um das zu machen.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, ne?
Ist überhaupt nicht schlimm, alles gut.
Mission Aufbruch.
Mission Aufbruch, da wollten wir ja hin sozusagen. Die Frau auf
Müssen wir jetzt erklären.
Genau.
Weil ich habe jetzt gerade auch nochmal in der Hand gehabt, diesen Akkreditierungszettel, den man bekommt, wenn man als Journalist beim Parteitag ist, damit einen auch alle gleich erkennen, wo man zugehört. Und da ist nochmal drauf gedruckt auf der einen Seite ein Bild eben der Baumpflanzerin, die auf Thorstens 50-Pfennig-Stück ist. Und ich glaube, ich habe auch noch eins zu Hause. 92. Allerdings in einer modernen Version. Und diese moderne Vision war dann auch beim Parteitag hinten auf einer dieser LED-Wände immer mal wieder zu sehen. Eine jüngere Frau, auch ohne Kopftuch, aber der Eichensetzling ist mehr oder weniger der gleiche. Und ja, und das Ganze ganz schlau verknüpft auch nochmal mit dem Gedanken Wirtschaftswunder, der ja ein zentraler Punkt in der Rede des Parteivorsitzenden war, unter anderem.
Aber würden Sie die implizite Diagnose, die da drin steckt, denn teilen? Sozusagen das Land liegt in Trümmern, wir brauchen einen Wiederaufbau. Also das ist ja sozusagen wirklich ein Nachkriegssymbol, das den Aufbau sozusagen zumindest begleiten soll. Ich fand es schon bemerkenswert als Akzentuierung.
Es gibt ja derzeit in der Europäischen Union eine Diskussion über Corona-Mittel und wir hatten kürzlich in der Fraktion einen Wirtschaftswissenschaftler zu Gast, der das sehr stark kritisiert hat, dass von Wiederaufbau die Rede ist, weil ja das Land nicht in Trümmern liegt. Wenn man sich aber die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmendaten ansieht, dann ist das schon eine außergewöhnliche Situation und wir können ein hohes Maß an Verunsicherung feststellen. Leute, die um ihren Job sich Sorgen machen, jetzt soll das Kurzarbeitergeld noch weiter verlängert werden. Also die Wirtschaft ist insgesamt schon in einem schlechten Zustand durch Corona, war auch vorher schon an der Kante ja zur Rezession. Und deswegen muss man, wenn man mit so einem Parteitag Aufmerksamkeit erzielen will, deutlich machen, was man für ein Gefühl rüberbringen will. Und das ist Aufbruch, Aufbau, Chancen verbunden mit den Themen, die der FDP wichtig sind, also Digitalisierung, wirtschaftliche Freiheit. Und das bringt, glaube ich, diese Baumpflanzerin ganz gut zum Ausdruck. Ich habe jedenfalls, muss ich ehrlich sagen, ist nicht auf Anhieb erkannt, aber als Christian Lindner es dann in der Rede erzählt hat, habe ich das ganz gut irgendwie wahrgenommen. Und ich finde, wenn so ein Parteitag auch eine Denksportaufgabe mit sich bringt, dann ist das nicht schlecht.
Das war's. Wobei ich ganz spannend fand, dass ja zugleich auch so eine Message gerade in seiner Rede drin war, dass man muss die Pandemie jetzt noch so ein bisschen managen, aber eigentlich haben wir sie so weit im Griff und wir können jetzt nach vorne kommen. Also ich hätte auch gedacht, okay, diesen Aufbruch, die Verunsicherung kann man auf die Pandemie zurückführen und sagen, okay, das ist wirklich eine riesige Herausforderung für uns alle, für die Gesellschaft, Politik. Aber das war ja nicht das Narrativ, sondern es war ja eigentlich viel grundsätzlicher, dass das Land unabhängig von der Pandemie so einen Startschuss oder Wiederaufbau eben auch ein Wunder braucht, damit es überhaupt klappen kann.
Wir haben ja eine Kanzlerschaft einer Bundeskanzlerin, die nach 16 Jahren zu Ende gehen wird. Und unabhängig von der politischen Richtung gibt es, glaube ich, viele, die im nächsten Jahr im Bundestagswahlkampf darüber streiten werden, welche Strukturentscheidungen muss unser Land treffen für die 20er, für die 30er Jahre. Und wenn man sich dann so ein bisschen rückbesinnt auf Strukturentscheidungen, die am Anfang der Bundesrepublik getroffen worden sind, pro soziale Marktwirtschaft, pro mittelständische, familienorientierte, kleine Betriebe, Wirtschaft, dann kann uns das, glaube ich, helfen, zu verstehen, was dieses Land erfolgreich macht. Und es geht, glaube ich, vielen in der FDP so, dass sie angesichts der Wahrnehmung der Corona-Krise sich ein bisschen Sorgen machen über die wirtschaftspolitische Kompetenz im Land. Also wir haben viele Leute, die gesagt haben, ach Mensch, diese ganze Marktwirtschaft hat doch jetzt eigentlich Corona uns gezeigt, Globalisierung, alles eigentlich eine ziemlich schlechte Idee. Das sollte man alles anders machen. Aber dass wir überhaupt nur ein Kurzarbeitergeld bezahlen konnten über so viele Monate, weil es eine Rücklage in der Arbeitslosenversicherung gab, die erwirtschaftet wurde von Menschen, die da einbezahlt haben, also dass gewissermaßen das Wirtschaftswachstum von morgen die Corona-Hilfe von übermorgen ist, das kam, glaube ich, vielen zu kurz. Und ich glaube, dass die FDP eine gute Rolle spielen kann, wenn sie darauf aufmerksam macht.
Aber war für Sie erkennbar, wie Sie in das Wahljahr 2021 ziehen? Weil doch ja auch durchaus Spannungen in der Rede drin waren. Also diese Mehrwertsteuersenkung findet Christian Lindner, findet die Partei, wenn ich das mal übertragen darf, nicht gut. An sich Steuersenkung schon gut. Wichtig, dass der Staat da war, Angebot und Nachfrage weggebrochen, aber dann dieses Vier-Tage-Bild, damit nicht so viel politisch entschieden wird. Also da waren schon eine Menge Widersprüchlichkeiten drin, oder? Die sich, wenn ich es mir jetzt einfach praktisch vorstelle, was das für ein Wahljahr bedeutet, was schreiben Sie auf die Plakate?
Wir haben ja im Mai, wenn ich das richtig weiß, 2021, Ende April, Anfang Mai, wieder einen Parteitag geplant, bei dem dann das Bundestagswahlprogramm verabschiedet werden soll. Und jetzt gibt es gerade eine Programmkommission, die das im Einzelnen zusammensetzt, sodass wir die Frage, was kommt am Ende auf die Plakate, was spielt in Koalitionsverhandlungen eine Rolle, das wird dann im Bundestagswahlprogramm in besonderer Weise erst niedergelegt. Auf dem Weg dahin hilft mir als Mitglied aber dieser Parteitag, um zu verstehen, was sind die Prioritäten. Nämlich, dass wir diese Pandemie annehmen und akzeptieren als einen ganz bestimmenden Faktor für unser Leben, wie ja der Parteitag selber auch davon geprägt war, und gleichzeitig aber die Bürgerrechte und die Freiheitsrechte, darüber hat ja Christian Lindner auch gesprochen, nicht hinten runterfallen lassen. Das gilt für die parlamentarischen Rechte, das gilt für Menschen, die ihr kleines Geschäft wieder aufmachen wollen, das gilt für Menschen, die eine Unternehmensgründung im Blick haben, also alles Bereiche, die wir bestärken wollen, und es gilt für die wirtschaftliche Gesundung des Landes. Wir haben als junge Gruppe beispielsweise in der FDP-Bundestagsfraktion einen Vorschlag gemacht, der findet sich jetzt auch in dem Papier, der besagt, dass die Minijobgrenze angehoben werden soll von 450 auf 550 Euro. Meine Vermutung ist, diese 100 Euro mehr in der Tasche würden viel mehr in den Wirtschaftskreislauf bringen als die 3% Mehrwertsteuersenkung.
Jetzt habe ich eine Frage an den Politikwissenschaftler. Jetzt hat es ja in den vergangenen Jahren seit der letzten Bundestagswahl einige Versuche gegeben, die FDP zu positionieren. Es hat auch unterschiedliche Versuche gegeben. Und mein Eindruck von diesem Parteitag jetzt, auch von diesem Samstag, ist, dass das Thema Wirtschaft einen ganz großen Raum einnehmen wird, Wirtschaft und Finanzen. Das wird ja auch bestätigt durch den Parteivorsitzenden, indem er erklärt, warum Volker Wissing jetzt Generalsekretär werden soll, weil er sagt, wir brauchen da Kompetenz in diesem Feld. Also muss man doch mal sagen, scheint es doch in diese Richtung zu gehen und eher weniger in die Richtung, die Konstantin Kuhle eben auch mit angesprochen hat, nämlich Bürgerrechte, Freiheitsrechte, sondern es scheint schon, da sind wir nicht wieder bei Mission Aufbruch. Also das verbindet sich da ja. Also scheint es doch wieder Richtung Wirtschaft und Finanzen zu gehen und damit eine Richtung der FDP, wie wir sie vor 15, 20, 25 Jahren noch in Erinnerung haben, jedenfalls wir Älteren.
Wann auch immer das genau war.
Ja. Diese Kurskorrekturen, die nenne ich jetzt einfach mal so. Die anderen Themen sind ja auch alle da. Das ist wahrscheinlich der Widerspruch, die Gegenrede, die dann kommt. Aber trotzdem dieser offensichtliche Kurskorrektur, was macht das mit einer Partei und der Wahrnehmung einer solchen Partei?
Naja, erstmal ist es insofern ganz spannend, weil es zeigt, dass sozusagen so ein Wahlkampf, der uns dann nächstes Jahr auf allen möglichen Ebenen bevorstehen, dass der auf ganz verschiedenen Ebenen sich abspielen wird. Nämlich erstens einfach in der Definition eigentlich dessen, worum geht es denn gerade? Also dass es einfach darum geht, über welche Themen reden wir denn überhaupt? Woran sollen Wählerinnen und Wähler denken, wenn sie denn in diesem aus Parteisicht kostbaren Moment da in der Wahlkabine ihr Kreuzchen machen? Sollen sie dann an Zuwanderung denken?
Oder zu Hause bei der Briefwahl.
Oder auch das, wo auch immer es sein wird. Aber sollen sie an Zuwanderung denken? Sollen sie an Personen denken? Sollen sie an Wirtschaft denken? Also das ist ja, wir reden immer so ganz selbstverständlich über, es ist jetzt wichtig, ob die Mehrwertsteuer bei 16, 17, 18 oder 19 liegt. Aber davor liegt eigentlich der viel wichtigere Punkt. Wie gucken wir und wie gucken die Menschen eigentlich auf so eine Wahl? Und in der Tat wurde ja auch der Personalwechsel genauso begründet. Ne? Also Linda Teuteberg war die richtige Person mit ihrem Background im Bereich Migrationspolitik für die letzten Jahre nach 2015. Aber jetzt brauchen wir jemand anderes und das kann sie nicht vertreten. Aber darunter, und dann sind wir bei dem, was Sie, Herr Kuhle, glaube ich, eben angesprochen haben, sind dann eben die vielen Detailentscheidungen, die es dann innerhalb bestimmter Politikfelder braucht. Und da da wird es dann, glaube ich, eine gewisse Herausforderung, einerseits schon konsistent zu bleiben, weil die Frage könnte ich ja an dich zurückgeben. Ne? Also wenn man sagt, hier ist jetzt wirklich, wenn man an die SPD denkt, eine Agenda 2010, das prägt die bis heute, dass man irgendwie versucht, einerseits, ja, es war schon richtig, aber wir korrigieren es oder wir drehen es um oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, wirklich schwierig für eine Partei, weil einerseits gibt es natürlich personelle Konstanz, wo dann eine Person sagen muss, okay, ich sehe das inzwischen anders. Und auch medial wird das natürlich sehr, sehr genau beobachtet. Aber wie gesagt, ich finde, das entscheidende Signal ist das davor. Und die Wahlforschung würde auch sagen, es ist viel wichtiger, welche Themen, also Agenda-Setting, wer setzt die Agenda, als ob die Mehrwertsteuer jetzt bei 16 oder 17 liegt. Also oder ob ein Konjunkturpaket bei 120 Milliarden oder 130 Milliarden liegt. Das auf der Ebene vollzieht es ja niemand nach. Insofern ist das, glaube ich, das Signal, was tatsächlich von jetzt auch davon ausgeht. Ob das klappen wird, ist dann in der Tat spannend, weil der Parteivorsitzende natürlich schon die Konstante ist und er hat es ja selber gesagt, er ist der dienstälteste Parteivorsitzende jetzt bald und wie man daraus jetzt sozusagen einen Aufbruch nochmal erzeugen will, das ist, glaube ich, eine spannende Herausforderung. Ne?
Jetzt dürfen Sie was dazu sagen.
Ich habe dem sehr interessiert zugehört, weil ich ganz unterschiedliche Betrachtungen auf diesen Parteitag jetzt schon verfolgt habe, im Vorfeld und auch danach. Dann gibt es diejenigen, die sagen, ach, das ist ja interessant, Volker Wissing, stellvertretender Ministerpräsident in einer Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz, der wird jetzt Generalsekretär, das ist doch eher eine sozialliberale Wende. Dann gibt es andere, die sagen, ach, das ist ja interessant, ein Wirtschaftsminister wird Generalsekretär, das ist ja eine Konzentration auf das Thema Wirtschaftspolitik, das ist ja sozusagen Mitte rechts und damit ist die FDP wieder auf dem Wirtschaftskurs, den man von ihr aus den 90er Jahren kennt. Ich glaube, dass diese Diskussion ganz gut reflektiert, dass wir diese Diskussionen in der Partei ehrlicherweise immer gehabt haben. Das gehört dazu. Ja. Wahrscheinlich bei jedem Stammtisch im Orts- und Kreisverband, bei jeder Kreisvorstandssitzung geht es immer um die Frage, stellt man dieses Thema oder stellt man jenes in den Vordergrund? Und so ein bisschen liegt das daran, dass in Deutschland alle Liberalen in einer Partei versammelt sind, anders als in manch anderem europäischen Land. Es gibt auch in anderen Parteien mitunter Menschen, die sich wahrscheinlich selber als liberal bezeichnen würden, aber in der FDP versammeln sich eben Liberale ganz unterschiedlicher Schattierungen. Und das führt dazu, dass man vieles miteinander zu besprechen hat. Oft über das Verhältnis von ökonomischer Freiheit, von persönlicher Freiheit, von gesellschaftlicher Freiheit. Und all diese Themen muss die FDP ansprechen. Es gehört aber natürlich zu so einer Corona-Krise dazu, dass man anerkennt, was das für einen fundamentalen Einfluss auf die Grundlagen für ganz viele Entscheidungen hat. Also die Frage, ob wir uns mehr ein Thema, was mich besonders bewegt, ist die Frage der Sicherheitspolitik und die Frage der Bürgerrechte. Die Frage, ob wir genug Steuereinnahmen haben, um mehr Polizisten auf die Straße zu stellen, statt auf Videokameras und Überwachung zu setzen, ist natürlich eine, die auch am wirtschaftlichen Wachstum hängt. Also die Grundlage, die ökonomische Grundlage für andere politische Entscheidungen, das steht jetzt einfach ganz oben auf der Agenda. Und da hat sich jetzt Christian Lindner entschieden, einen Akzent zu setzen und ich glaube, dass er das gut hinkriegen wird. Mache mir aber ehrlich gesagt selber nicht so Sorgen, dass Bürgerrechte, auch internationale Politik nicht durchdringen. Das kriegen wir schon hin.
Aber im Fokus bleibt Wirtschaft und man kann es ja beobachten bei diversen Reden und bei diversen Debattenbeiträgen. Es ist auffällig, dass auf der einen Seite, wie wenig gegen die Grünen argumentiert wurde und wie gut und wie milde mit ihnen in der Summe umgegangen worden ist. Ich glaube, selbst die SPD ist ziemlich gut weggekommen und wenn was erkennbar war und deutlich war, dann ist die CDU vor allem ins Visier geraten.
Ja, es gibt wobei man der SPD jetzt Wähler wegnehmen will, ne? Habe ich verstanden.
Genau, aber genau das ist ja die interessante Beobachtung.
SPD.
Ja, wir wollen gerne anknüpfen an die letzte Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wo es gelungen ist, der SPD mehr Wähler abzujagen als der CDU. Und das ist eine Sache, die Christian Lindner natürlich sehr genau im Kopf hat, diese Statistik. Und das würde er gerne bei der Bundestagswahl wiederholen. Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache, weil wir dort sehen können, dass man mit dem Thema Wirtschaftspolitik, obwohl es ein Thema ist, das wir jetzt bei diesem Parteitag eher in Richtung CDU, CSU artikuliert haben, trotzdem möglicherweise der SPD-Menschen abjagen kann. Siehe unser neuer Schatzmeister Harald Christ, der ja ein ganz prominentes Beispiel dafür ist, dass es sogar Menschen gibt, die aus der SPD aus und in die FDP eintreten.
Apropos, was bleibt im Kopf?
Der Tweet der Woche.
Du hast ihn ausgesucht, da guckt er mich groß an.
Ich bitte um Nachsicht. Die Erwähnung der morgendlichen Telefonkonferenz mit der Generalsekretärin war kein Witz. Vereinzeltes Lachen hat mich irritiert. Es war also nur eine missverständliche Formulierung. Einmal auf Twitter bitte im Zweifel für den Angeklagten. CLBPT20. tragisch, oder? Dass jetzt doch eigentlich ganz viel darüber geredet wird. Über diesen Witz oder Nichtwitz. Jedenfalls über diesen einen Satz. 300 Mal haben wir den Tag begonnen.
Ich glaube, dass das eine unangemessene Bemerkung war. Und ich glaube, dass Christian Lindner mit seiner Entschuldigung, mit seiner Stellungnahme dazu sehr schnell und sehr besonnen reagiert hat. Und hoffe und glaube aber auch, dass die sonstige Message des Parteitages darüber nicht vergessen wird.
Aber dem entnehme ich, dass es ein misslungener Witz war, was er ja bestreitet.
Ich habe einen Tweet gelesen von einem journalistischen Kollegen, der ist, ich glaube es war Marc Etzold vom Focus, der hat glaube ich geschrieben, er hat eine unglückliche Formulierung verwendet, also der Parteivorsitzende, bemerkt, dass es für Irritation sorgt und es dann versucht, über einen Witz zu retten. Und das sei der Fehler gewesen. Da ich das Manuskript der Rede nicht kenne, wäre meine Vermutung, dass es so ist, wie dieser Beobachter sagt. Ich will aber vielleicht auch mal sagen, dass wir natürlich, so unangemessen das war, ein bisschen auch mal darüber sprechen könnten, was wir eigentlich für eine Erwartung an politische Reden haben. Natürlich kann eine politische Rede schiefgehen und natürlich kann eine politische Rede, gerade wenn sie so wichtig ist, wie das ist ja eine Rede, die hält man nur einmal im Jahr, nämlich beim ordentlichen Parteitag, das muss man gut vorbereiten, da ist man auch, steckt man auch viel Zeit rein. Aber wenn wir Politiker wollen, die auch mal eine freie Rede halten können, und das ist einer der großen Vorteile von Christian Lindner, dann kann auch mal was schiefgehen. Und dann finde ich es gut, dass er so kurze Zeit darauf dann sagt, also das tut mir leid, das ist wirklich nach hinten losgegangen.
Es gab keinen Prompter oder so, weil ich habe es nur im Fernsehen gesehen.
Er hat einen Zettel dabei gehabt, den er hin und wieder bemüht hat. Das ist ein spannendes Thema übrigens, dieses ganze Teleprompter-Ding. Nach meiner Wahrnehmung ist das in Deutschland bisher überhaupt noch nicht angekommen. Und ich wüsste nicht, was das mit unserer politischen Kultur macht. Aber Christian Lindner hat es geschafft, dass in der FDP mehr Leute sich neben das Rednerpult stellen, ohne Zettel und sich auch gut vorbereiten auf sowas. Und das ist schon eine Qualitätsverbesserung, die, finde ich, einem selber auch hilft, weil man sich natürlich ganz anders auf sowas vorbereitet. Und das hat er ganz gut hingekriegt. Und dass ihm das jetzt passiert ist, das ist sehr schade.
Aber wir können jetzt mal unserem Gast lobhudeln, weil er zu denen gehört, die im Bundestag auch tatsächlich ohne Zettel vorne hingehen. Ich glaube, am Freitag war es auch so. Habe ich nichts gesehen?
Ja, das ist immer so eine Sache. Also, ich hatte letzte Woche zwei Reden im Bundestag und es war so, dass die Woche relativ voll war. Und dann ist das immer so eine Entscheidung, die man abwägen muss. Bin ich jetzt genügend drin, um es ohne machen zu können? Oder mache ich mir doch ein paar Notizen? Und ich meine, ich hatte die Notizen mir doch gemacht und hatte sie dann aber in der Tasche gelassen am Freitag. Also es ist doch immer so eine, genau, es geht dann also doch.
Am Freitag habe ich keinen Zettel gesehen. Ralf Brinkhaus gehört auch zu denen, der CDU-Fraktionschef, CDU-CSU-Fraktionschef, der auch in der Regel definitiv ohne, Thomas Oppermann hat immer so ein kleines Zettelchen dabei, das ist immer ganz lustig. Da stehen wahrscheinlich 4, 5 Stichworte drauf und ganz viele lesen ja auch ab irgendwie. Aber das nur am Rande zu dem Samstag.
Darf man mit iPad nach vorne gehen inzwischen?
Das wurde ja erstritten von unserem Kollegen Jimmy Schulz, der leider verstorben ist vor kurzem. Und Jimmy Schulz war der erste Abgeordnete, der ein iPad mit nach vorne genommen hat. Und dann wurde er ermahnt. Und dann hat er das natürlich richtig schön ausgeschlachtet mit Videoschnipsel und Einspruch eingelegt und so weiter. Und dann hat der Ältestenrat klargestellt, ja, man darf mit iPad nach vorne gehen. Und das iPad ist im Haus der deutschen Geschichte jetzt, das erste iPad am Rednerpult.
Aber wenn wir schon mal dabei sind, Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages steht eigentlich drin, die Reden sind frei zu halten.
So ist es.
Das wollen wir jetzt mal, eine schöne Gelegenheit, weil wir ja hier immer auch ein bisschen noch gerne noch Input über die Lage weitergehen auf diesem Weg. Aber gucken auf den Samstag zurück. Lindner war erst sehr beeindruckt, weil er tatsächlich ohne jeglichen Zettel nach vorne marschiert ist, hat er in der Summe 75 Minuten geredet, aber er hat ein Blatt dabei gehabt, das er dann gelegentlich mal vorgeholt hat und dann auch mal nachgeguckt hat.
Aber ihr hattet mit 45 Minuten gerechnet.
Also war es so angekündigt worden. Irgendwie da Vertrauen darauf tun wir ja sowieso nie, denn wir wissen, erstens fängt ein Parteitag nie zu einer angekündigten Zeit an, das war auch jetzt so, trotz des engen Zeitplans, halbe Stunde Verzug, bevor es dann überhaupt mal losgeht, und ich habe in der Tat noch keinen Vorsitzenden erlebt oder Vorsitzende, die sich tatsächlich an die Zeit gehalten hat. Die Krönung war übrigens zuletzt Sigmar Gabriel, der brachte das schon mal locker auf 2 Stunden, wenn es sein musste.
Das ist übrigens physisch eine unglaubliche Anstrengung. 2 Stunden eine Parteitagsrede zu halten, ich habe das auch noch von Guido Westerwelle im Ohr, der hat das auf annähernde Zeiten gebracht. Christian Lindner auch gerne mal 1,5 Stunden. Ich habe als Bundesvorsitzender der Jungliberalen Da habe ich 20 Minuten teilweise gemacht auf einem Bundeskongress und danach war ich fix und fertig. Die Bundestagsrede sind ja 3-4 Minuten, ja, dann kann man sich wieder hinsetzen und einen Schluck Wasser trinken. Aber dieses Ackern am Rednerpult, ja, ich habe auch den verschwitzten Gerhard Schröder irgendwie vor meinem inneren Auge, das ist schon beeindruckend.
Das stimmt. Also ohne jetzt, ich halte ja keine Parteitagsreden, wenn ich Vorlesung halte, aber
sollten Sie mal in dem
ja,
Stil
machen. Das ist nee, aber 90 Minuten Vorlesung sind brutal anstrengend. Brutal. Das ist wirklich, wirklich heftig. Aber um nochmal zurück auf den misslungenen Witz zu kommen, ich finde, gefährlich wird es für Lindner und würde mich interessieren, wie Sie das sehen, weil er ja auch an anderer Stelle einerseits eben dieses, ich bin jetzt der dienstälteste Parteivorsitzende, aber ja auch diese Jamaika-Nacht so ein bisschen. Ah, das habe ich falsch eingeschätzt, das ist mir irgendwie durchgerutscht und dann haben die politischen Gegner mir das weggenommen.
Nee, wenn ich das kurz präzisieren darf, er hat ja gesagt, die Entscheidung ist nach wie vor richtig. Und dann hat er gesagt, er hätte es nicht für möglich gehalten, dass die beiden anderen, also in dem Fall Grüne und Union, es schaffen, die Deutungshoheit in der politischen Kommunikation darüber herzustellen. So war ja die eigentliche Aussage. Genau, also die Entscheidung an sich hat er ja nach wie vor verteidigt.
Aber dann kam er mit dieser Denkpause
politische zwei Tage. Und so. Das würde er heute anders machen.
Aber die muss er doch einschätzen können, oder? Ich meine, gerade wenn er jetzt sagt, ich bin der Dienstälteste hier, das ist, glaube ich, wirklich gefährlich für ihn gerade.
Ich glaube, man kann aus seiner Reaktion ganz gut ablesen, dass er sich selber darüber geärgert hat. Und wenn man sowas ablesen kann, dann spricht das dafür, dass er sich authentisch dafür entschuldigt und das finde ich sehr gut.
Da können wir Sie jetzt nicht in Haftung nehmen, aber da können wir uns noch ein bisschen drüber unterhalten. Ist er Wiederholungstäter in dieser Angelegenheit? 2017 hat er im Rheinland mal gesagt, er sei heute Morgen mit Claudia Roth aufgewacht. Wieder Kunstpause und wieder nicht, was Sie jetzt denken, sondern ich bin wach geworden und habe Deutschlandfunk gehört und Claudia Roth im Interview. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das alles so zufällig war. Ich habe es als durchaus Pause wahrgenommen, diesen Moment und der genau diese Assoziationen auch auslösen sollte. Und ich finde, wenn man hier eine Sequenz, wenn es um eine Sequenz geht, wo es um eine Personalie geht, die im Streit ausgetragen worden ist, wo sich jemand als Parteivorsitzender, was ein gutes Recht es durchgesetzt hat, finde ich, sollte man das nicht zulasten der betreffenden Person, die dann ihr Amt abgeben muss, machen. Generell, ob mit Zettel oder ohne, finde ich eigentlich, wäre anständiger gewesen, das Ding ohne jeglichen Scherz oder so über die Bühne zu bringen. Das ist jetzt mal gerade hier meine Meinung. Linda Teutenberg saß da sehr bedröppelt. Wir haben sie da ein paar Mal im Zwischenbild auch gesehen. Irgendwie. Und das geht nicht, so geht man nicht mit Leuten um, finde ich.
Ja, er hatte so ein paar Spitzen drin, ne? Also auch Richtung Wolfgang Gerhardt einmal so, du weißt ja, wie es, wenn es eng wird und so unter 5%. Gerhard Baum hat noch einen abgekriegt.
Bei Gerhard Baum, das fand ich irgendwie so ein bisschen Schrei nach Liebe mäßig, weil er der ja wörtlich gesagt hat, vielleicht kommt auch nochmal der Moment, wo mir einmal im Leben auch Gerhard Baum auch recht gibt.
Er hat sogar seinen zweiten Vornamen genannt, ne?
Der Stelle.
Ich Rudolf, ja. Genau, da war ich ganz irritiert für einen Moment.
Wir hatten ja das Thema des Parteivorsitzenden schon mal, als nämlich am 3. Juli die Ihnen nicht ganz unbekannte Parteifreundin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hier bei uns zu Gast war, wenn auch zugeschaltet. Und wir haben einen kleinen O-Ton mal rausgeklipst, den wir uns zusammen nochmal anhören wollen.
Ja, das ist nicht leicht für die FDP. Das, glaube ich, brauchen wir auch gar nicht irgendwo versuchen wegzuwischen. Aber ich verfolge da einen klaren Grundsatz. Stützen oder stürzen. Entweder es ist jemand da, der macht sein Visier hoch und sagt, ich möchte Bundesvorsitzender der FDP werden und gehe in einen fairen Wettbewerb und stelle mich auf den Parteitag dem Votum der Delegierten, dann hat man diese Auseinandersetzung und zwar fair und offen und nicht hintenrum. Und wenn keiner ist, der sagt, ich will es machen und nur hintenrum gesägt wird, damit man Menschen beschädigt, dann ist es nicht mein Ansatz. Dann denke ich, stehen am Ende alle hinterher noch schlechter da.
Das muss man ein bisschen einordnen, das hätte ich vorher machen sollen, weil die Frage war, haben Sie nicht ein Problem mit Ihrem Vorsitzenden, hat Thorsten seinerzeit gefragt und sie hat das dann weiter ausgeführt, das haben wir jetzt ein bisschen abgeschnitten, weil es dann zu lang geworden wäre und hat dann gesagt, na gut, er kommt ja weg von dieser Ich-mache-alles-alleine-Rolle, sondern er lässt jetzt auch andere ran und er gibt auch denen, die inhaltlich was zu sagen haben, eine Chance, sich zu äußern. Ich muss kurz mal auf mein Blatt hier gucken, das sind dann die in der sogenannten zweiten Reihe, die noch nicht so bekannt sind, das lässt sich aber sehr konzentriert ändern und da hat sie, glaube ich, davor, ein paar Minuten davor hat sie dann auch sie erwähnt, übrigens tatsächlich.
Und sie hat ja mit ihm einen Gastbeitrag geschrieben gerade, oder er mit ihr. Ganz oder
genau, am Freitag vor dem Parteitag sogar.
Ja gut, das war ja bei Mission Aufbruch, wir stehen hinter dem Parteivorsitzenden, ne?
Die Botschaft. Ja, das war aber natürlich auch ein Beitrag zur breiteren Wahrnehmung der FDP, weil es, glaube ich, um den Wertewettbewerb auf der Welt ging und um die Behauptung liberaler Demokratien gegenüber autoritären Systemen vor dem Hintergrund Hongkong, vor dem Hintergrund der Corona-Bekämpfung in Demokratien, auch vor dem Hintergrund Belarus. Und dass sie das da zusammen gemacht haben, Lothar Sachs-Schnarrenberger und Christian Lindner, habe ich als eine gute Verbreiterung der Wahrnehmung im Zusammenhang mit dem Parteitag wahrgenommen. Und das Zitat, was jetzt eingespielt worden ist, ja, dem kann ich mich natürlich vorbehaltlos anschließen. Dieser Grundsatz stützen oder stürzen, der gilt in der FDP. Das bringt überhaupt nichts, da irgendwelche Personaldiskussionen zu führen. Christian Lindner ist unser Parteivorsitzender. Er wird auch Spitzenkandidat werden zur Bundestagswahl nächstes Jahr. Und ich finde auch, dass das nicht immer ganz so glücklich ist, wenn diese Personaldiskussionen dann über viele Wochen und Monate weitergeführt werden. Ich wäre zum Beispiel gar nicht im Bundestag ohne Christian Lindner. Und deswegen vertraue ich sehr auf seine Fähigkeit zum Wahlkämpfen nächstes Jahr.
Aber schon bringt Wolfgang Kubicki Sie im Spiegel als potenziellen Nachfolger ins Spiel.
Also Wolfgang Kubicki bringt ja gerne mal was ins Spiel. Und wir hatten ein super witziges Gespräch, Wolfgang Kubicki und ich, im März 2020. Und wir haben uns, ich glaube, das ging fast 2 Stunden, das Streitgespräch. Und wir haben uns wirklich über alle Themen unterhalten, außer über Corona. Denn das war in der zweiten Märzwoche am Anfang. Und am Ende der Woche waren alle Termine abgesagt. Aber es war sozusagen in der Woche, an die man sich jetzt noch erinnert, an die Woche, ich glaube, es ist so von Mittwoch auf Donnerstag gekippt, wo alle Veranstaltungen gecancelt wurden. Und da wir dieses Gespräch an einem, ich glaube, Montag oder Dienstag geführt haben, ist das Gespräch dann eingefroren worden. Und jetzt ist erst eine zweite Runde gemacht worden, kurz vorm Parteitag. Das kann ich vielleicht zum Hintergrund sagen. Ist ganz spannend auch, weil es ja hier öfter auch mal, was ich sehr, sehr spannend finde, um das Verhältnis von Medien und Politik geht. Also wir wollten das eigentlich viel früher machen und das ging dann irgendwie nicht. So, und in diesem Zusammenhang haben die Kollegen vom Spiegel dann natürlich eine Frage nach Personen gestellt. Und Wolfgang Kubicki hat zu mir gesagt, ja, was hätte ich auch sonst sagen sollen? Ich wollte dich da jetzt nicht vor den Kollegen des Spiegel oder vor den Journalisten des Spiegel als unqualifiziert darstellen. Also er fühlte sich verpflichtet, mich zu loben. Darüber freue ich mich sehr. Ich begreife das als Ansporn. Ich glaube, ich mache nicht alles falsch. Aber es ist schon auch eine Belastung für einen jüngeren Politiker, wenn man mit solchen Erwartungen und solchen Prädikaten belegt wird, die überhaupt nicht anstehen. Wie gesagt, die Führungsfrage ist geklärt, das ist gut so, sie ist gut geklärt. Und deswegen gilt das, was ich da gesagt habe. Für mich ist erstmal die Bundestagswahl relevant. Ich werde nächsten Samstag wieder aufgestellt, hoffentlich von meinem Kreisverband. Und dann ist das ein langer Weg, überhaupt erstmal wieder ins Parlament zu kommen.
Vorne im Intro dieses Interviews steht, er sei nicht begeistert gewesen, dass Sie beide gesprochen haben, Christian Lindner. Er sei irritiert gewesen, dass dieses Gespräch stattfindet zwischen Wolfgang Kubicki und Ihnen.
Das weiß ich nicht, ob das so ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie seine Reaktion war, als er das gelesen hat.
Und er hat einen Hau, ne? Kubicki jetzt, haben Sie gesagt.
Ja, das ist so ein bisschen, alles auch eine kompliziertere Angelegenheit. Ich war ja in einer Fernsehsendung eingeladen bei Kurt Krömer, ein, wie ich finde, toller Typ mit einer wirklich spannenden Sendung. Und Kubicki hatte im Vorfeld dieser Sendung ausdrücklich darum gebeten, doch auch mal härtere Auseinandersetzungen öffentlich zu führen. Und dann habe ich gesagt, das kannst du haben, Wolfgang. Und habe da deutlich meine Meinung gesagt. Unterm Strich ist es aber so, dass Wolfgang Kubicki für einen Politikertypus steht, der gleichermaßen austeilen und einstecken kann. Und das ist etwas, das man gut von ihm lernen kann, dass man sich gut abschauen kann. Und er ist eben jemand, der auch einmal im Vertrauen so ein paar Tipps geben kann. Und vielleicht ist es auch gut, wenn Politiker nicht immer nur bierernst unterwegs sind, sondern irgendwie auch mal ein bisschen selbstironisch unterwegs sind. Und wenn das in dem Interview rübergekommen ist, dann war es vielleicht nicht ganz so schlecht.
Ich weiche brutal von unserem Ablauf ab, aber weil Sie Kurt Krömer jetzt angesprochen haben und wir hier auch schon mal darüber gesprochen haben im Kontext mit Philipp Amthor, warum geht man da eigentlich hin? Da können Sie doch nur verlieren, oder?
Also mir macht es einfach Spaß, Leuten Politik näher zu bringen. Das ist der Grund, warum ich irgendwie in der Politik hängen geblieben bin, weil ich immer wieder Leute treffe, die mir ganz konkrete Fragen über das stellen, was eigentlich hier in Berlin oder in Hannover oder so, was hier so abläuft. Und ich habe die Befürchtung, dass wir in Deutschland oft nicht genug wertschätzen, was wir für ein gutes politisches System haben, was nicht perfekt ist und wo es auch viele Defizite gibt und es gibt Probleme, die immer wieder entstehen. Aber wenn wir den ganzen Tag nur negativ über unser politisches System sprechen, über das Miteinander von Medien und Politik und über die Leute, die Politik machen sowieso. Mhm. Es gibt ja auch Applaus, wenn man schlecht über Politik spricht. Das kann man auf jeder Party, wenn man da sozusagen...
Aber das ist doch Kurt Krömers Prinzip in der Sendung eigentlich,
oder? Ja, aber wenn man dann da rausgeht und es geschafft hat, dass vielleicht gesagt wird, oh, der hat ein, zwei Sachen gesagt in der Stunde oder in der halben, ich habe es vergessen, wie lange es geht, da lohnt es sich vielleicht nochmal nachzulesen oder das vielleicht zu googeln oder vielleicht selber mal politisch aktiv zu werden, dann hat sich das, glaube ich, schon gelohnt. Ich glaube, wenn Politik immer nur so über Politik spricht, dass es auch druckreif im Bundesgesetzblatt stehen könnte, dann haben wir Leute, die einer sehr kleinen Gruppe angehören, die noch über Politik sprechen können. Und wir haben eine ganz andere große Gruppe, die die wählen sollen, die das aber gar nicht mehr verstehen. Also ich freue mich über jede Einladung in Formate, die unkonventionell sind. Und man hat es dann selber in der Hand, ob man da untergeht oder nicht. Und manchmal geht man auch unter, klar.
Ja, das muss man auch vorher wissen. Oder man braucht gute Berater, die einem dann sagen, lass es lieber. Jetzt habe ich Ihre Folge nicht gesehen, deswegen... Deswegen keine Anspielung, nichts, aber wir haben ja auch schon welche gesehen, die damit gar nicht klargekommen sind. Ich wollte noch mal ganz kurz, bevor wir dann, glaube ich, auch einen Sprung machen müssen, in dem Ablauf hier, ich wollte von dir noch mal wissen, Thorsten, wie prägend ist das Image eines Vorsitzenden für die ganze Partei? Und so ein Ding, wie wir es vorhin besprochen haben, irgendwie so ein, wie auch immer, er wird ja zerrissen, irgendwie bei Twitter, irgendwie, aber selbst wenn es ein Ausrutscher war, es bleibt ja stehen.
Ja, das war genau der Hintergrund der Diskussion, die wir damals mit Sabine Leuthauser-Schnarrenberger geführt haben, dass ich damals einfach gesagt habe, dass er ist einfach einer der unbeliebtesten Politiker in Deutschland, gerade wenn man sich Demoskopie anschaut, und er ist zugleich extrem bekannt. Ne? Also das heißt, da ist eigentlich wenig Korrektiv. Unbekanntheit, mit der man noch positiv das korrigieren kann. Und wenn man jetzt versucht, ihn irgendwie anders zu positionieren oder wenn man ihn einrahmt in breitere Personalkonstellationen, wird es heißen, okay, jetzt ist er geschwächt, jetzt schafft er es nicht mehr alleine. Wenn er sich neu aufstellt, wird es heißen, okay, was ist das denn jetzt? Kann man dem überhaupt glauben? Gestern sagt er so, heute sagt er so. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation, in der er ist. Und gerade in Zeiten, also das kann man auch empirisch zeigen, wenn Parteibindungen nachlassen, dann muss ja als langfristig prägende Faktoren der Wahlentscheidung, da muss ja irgendwas an die Stelle treten. Und ich glaube, gerade auch im Lichte dessen, was Sie gerade gesagt haben, zu Bevölkerungsschichten, die nicht tagtäglich sich mit Politik auseinandersetzen, wird das nicht die Zeile 48 eines Gesetzestextes sein, sondern dann werden es Personen sein. Und insofern ist das schon gravierend. Ich meine, das nächste Jahr, das habe ich hier ja auch schon mal gesagt, das ist insofern spannend, dass mit Frau Merkel, glaube ich, wirklich so eine Konstante der letzten 20 Jahre, ich glaube, diesmal stimmt sogar ungefähr, abtritt. Aber trotzdem ist dann Christian Lindner sicherlich niemand, der dann da plötzlich neu auf der Bühne erscheint. Und das ist, glaube ich, wirklich spannend, da eigentlich ein wirkliches Zugpferd zu brauchen in diesen Tagen.
Wohl, da könnte ja als Routinier quasi, wenn man sich die anderen anguckt, die anderen Parteien werden alles mit Vorsitzenden antreten, die noch nicht wirklich lange im Amt sind. Irgendwie bei der CDU wissen wir es jetzt noch gar nicht, irgendwie beiden von der SPD. Das ist ja auch irgendwie noch keine rechte Ära, wenn man es mal bei Licht betrachtet. Die Grünen, beiden Grünen Vorsitzenden auch noch nicht so dramatisch lange. Bei den Linken, die werden auch neue haben zu dem Zeitpunkt, die sie mutmaßlich im Oktober wählen.
Also Scholz ist noch so der Versuch, das SPD-Narrativ ist irgendwie zu sagen, und das ist, glaube ich, wirklich die entscheidende Frage 2021. Wohin, was wird aus diesem Fixpunkt Merkel? Bleibt es vielleicht bei der Union oder bleibt es in der Regierung und geht zu Scholz oder geht es ganz woanders hin? Das ist, glaube ich, echt der spannende Moment.
Satz dazu? Sonst machen wir weiter.
Ich glaube das auch. Ich will nur sagen, dass ich, ich glaube auch, dass Merkel der Fixpunkt ist. Das andere sehe ich anders. Ich glaube, dass alle Parteien gucken müssen, dass sie 2021 nicht nur versuchen, sich negativ von Merkel abzugrenzen. Weil ich glaube, das geht schief, wenn Merkel nicht auf dem Beizel steht, im übertragenen Sinne. Sondern man muss über die Zukunft sprechen. So. Und wenn Christian Lindner in Fahrt ist und über die Themen spricht, die ihm wichtig sind, Bildung, Digitalisierung, Wirtschaft, dann kaufe ich ihm das ab. Und ich weiß, dass das, mit Blick auf das Gesetzblatt, das, was Sie gesagt haben, das teile ich, es kommt auch auf die Person an. Wenn ich aber Christian Lindner an seinen Taten messe, und da sehe ich einen wirklich gut ausverhandelten Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen mit drei starken Ministerinnen und Ministern, die das echt gut hinkriegen, dann vertraue ich ihm, dass er das nächstes Jahr auch hinbekommt.
Wir wechseln zu einer Kategorie, die wir, glaube ich, noch nie hatten.
Premiere!
Yay! Extra für Sie heute.
Das politische Buch der Woche.
Extra für ihn, aber es war auch zeitlich sowieso einfach gut, weil es in der vergangenen Woche vorgestellt worden ist. Peter Dausend, Kollege bei der Zeit, und Roland Knaup, der viele Jahre beim Spiegel war, haben zusammengeschrieben, Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. 460 Seiten, bei DTV erschienen, 22 Euro. Und ich sage, bevor ich überhaupt nur einen Satz dazu gesagt habe, wer sich für Politik interessiert und wer Politik ernst nimmt und wer Politiker ernst nimmt und Politikerinnen, die wirklich sehr viel Zeit investieren und Energie und Leidenschaft, die natürlich auch Fehler machen. Und manche sind auch nicht wirklich richtig überzeugend, die gibt es auch. Und vielleicht sind Einzelne auch ein bisschen faul. Aber wer sich generell und seriös mit diesem Thema, was passiert eigentlich mit denen im Leben, im Alltag, irgendwie, was macht die Politik mit denen, die wiederum sehr viel Einsatz geben für andere, macht, der sollte sich dieses Buch kaufen. Es ist ein sehr intensiver Blick auf das Leben von Bundestagsabgeordneten, wie man ihn sonst nicht sieht, jenseits von Kameras und Mikrofonen. Einen Einblick in die unglaublich vielen Spannungsfelder, die es gibt. Ich gebe nur ein paar Beispiele. Da gibt es ein Privatleben, da gibt es möglicherweise andere Berufstätigkeiten, da gibt es die Partei, da gibt es die Fraktion, da gibt es möglicherweise auch noch eine Koalition, da gibt es Wählerinnen und Wähler, die man auch nicht vergessen darf, und all das stellt extrem hohe Anforderungen an Energie, Gesprächsbereitschaft, Flexibilität und Zeit. Und dieses Buch, finde ich, vermittelt sehr viel von dem Respekt, der zuletzt sehr häufig verloren gegangen ist gegenüber Politikern, die man für vieles immer mal wieder gerne kritisieren kann, aber die ja gerade in den letzten Monaten aber generell in Verruf geraten sind und auch sehr auf eine oberflächliche Art und Weise. Und hier lernt man total viel, was das eigentlich heißt, sich einer solchen Aufgabe zu stellen, eine solche zu übernehmen. Sie, Herr Kuhle, sind ja auch, Sie kommen auch drin vor. Ich kann eine ganz kleine Sequenz mal eben vielleicht vortragen, was die Kollegen hier aufgeschrieben haben. Wenn man mit Kuhle über sein erstes Jahr im Bundestag spricht, kann er begeistert von den guten Momenten erzählen, von den gelungenen Anträgen, dem Teamgeist in der Fraktion. Aber er erzählt auch vom Verschleiß, den er an sich selbst bemerkt. In Sitzungswochen, sagt Kuhle, fühle er sich wie früher, wenn er als Kind zu warm angezogen in ein Kaufhaus ging. Ein schwitziger Film liege auf seiner Haut, während er zu den Terminen hetze, Ausschuss, Interview, Hintergrundgespräch, Plenum. Anschließend sitze er bis in die Nacht am Schreibtisch. Nach einer solchen Woche sei er zuletzt immer krank geworden. Er sagt, er habe sich vorgenommen, gelassener zu werden. Vor einiger Zeit hat er sich eine Meditations-App auf sein Handy geladen, aber häufiger als zweimal im Monat hat er bislang noch nicht meditiert. Kuhle sagt, er wolle sich nicht beklagen. Doch wenn man ihn fragt, ob er sich vorstellen könne, die nächsten 20 Jahre im Bundestag zu sitzen, zuckt er mit den Schultern und sagt, ich stelle mir das rein physisch schwierig vor. So viel mal vorweg. Ich zitiere mal Dennis Scheck am Ende noch. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Lesen Sie dieses Alleiner kannst du gar nicht sein, weil das ist genau die, ich glaube, der Blick auf Politikerinnen und Politiker, der zuletzt gefehlt hat. Hat es auch noch nicht gegeben in dieser Form, soweit ich weiß.
Das stimmt. Ich habe das nicht gewusst, dass ich da auftauche. Das Zitat ist nämlich aus einem Zeitartikel. Und das war eine schöne Überraschung, als ich die E-Mail bekam von Ihnen, Herr Schärfer, und dann mir gedacht habe, das fängst jetzt mal an zu lesen. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich habe gestern im Zug gesessen und dann habe ich angefangen zu lesen, und auf Seite 85 habe ich mich dann erschrocken, als ich meinen Namen las. Und ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiges Buch ist, weil es einfach bestimmte Funktionsweisen von Politik gibt, bestimmte Zwänge, bestimmte Hintergründe, die die Wählerinnen und Wähler kennen müssen, um besser einschätzen zu können, wen habe ich da eigentlich vor mir als Abgeordnete, als Abgeordneter. Und da ist das Buch ein guter Beitrag.
Sehr persönlich. Claudia Roth hat bei der Vorstellung gesagt in der vergangenen Woche, als wir dann auch Nachfragen stellen konnten, dass man hier auch sieht, die Menschen haben es immer mit einer Rolle zu tun, also immer mit einem Amt beispielsweise, aber so gut wie nie mit der Person, die da vor einem steht, sondern sie werden immer als in dieser Rolle, in diesem Amt, in dieser Funktion wahrgenommen.
Ich habe es noch gar nicht lesen können, aber ich entnehme dem jetzt, dass Sie nicht einer der bewusst gewählten Protagonisten des Buches sind, sondern es gibt, also gibt es solche Protagonisten im
Gute
Buch?
Gute Nachfrage. Nee, es sind mehrere Dutzend Abgeordnete befragt worden, durchweg Abgeordnete, die sich also in diesen Spannungsfeldern bewegen, durch alle Parteien, durch alle Fraktionen durch. Und dann geht es nach verschiedenen Kapiteln und Aspekten, beispielsweise, wie ist das eigentlich innerhalb der eigenen Partei und Fraktion? Wie ist das, wenn man wieder aufgestellt werden will? Wie agiert man da, um wieder auf einen guten Listenplatz zu kommen? Wie steht es um die Unabhängigkeit? Was bedeutet auch das Wahlrecht? Hm. Was bedeutet ein wichtiger Listenplatz, den man braucht, um wieder reinzukommen? Irgendwie, was heißt es überhaupt, wenn man unbedingt wieder reinkommen will und muss? Also wenn man das als primäre Aufgabe seines Lebens versteht. Wolfgang Bosbach, der auch bei der Vorstellung war, hat gesagt vor diesem Hintergrund, es ist immer gut, wenn Politiker tatsächlich noch einen zweiten Beruf haben, den sie auch jederzeit wieder ausüben können. Eine Rückfallposition, das macht unabhängiger, das macht freier. Mhm. Bei ihm hat man es ja gesehen, er hat ja gerade während der Finanzkrise und der Eurokrise da sehr eigene Vorstellungen gehabt und sich auch nicht beirren lassen. Und er sagt heute auch nur möglich, weil ich einfach auf einem sicheren, auch einkommenstechnisch auf einem sicheren Fundament war und nichts riskiert habe gegenüber meiner Familie.
Aber es stimmt, ich bin nicht einer der Protagonisten. Mhm. Ich bin, glaube ich, einmal drin, aber es gibt Kollegen wie aus meiner Fraktion Johannes Vogel und Otto Fricke, die tauchen sozusagen in verschiedenen Kapiteln als Gesprächspartner deutlich erkennbar wieder auf. Und dann gibt es, wie Herr Schärfer sagt, einige, die sozusagen als Beispiele verwendet werden.
Es erinnert mich jetzt so ein bisschen an Martin Schulz, der vom Kollegen Feldenkirchen so begleitet wurde 2017. Würden Sie sowas machen? Journalisten so nahe an sich heranlassen?
Da bin ich unsicher. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite kommen mir bestimmte Determinanten des politischen Lebens zu kurz in der Öffentlichkeit und ich würde mich freuen, wenn ich dazu beitragen könnte, mit so einer Aktion für mehr Hintergrundwissen bei den Wählerinnen und Wählern zu sorgen. Ich glaube, dass das Buch da ein guter Beitrag ist. Auf der anderen Seite ist das, was Martin Schulz gemacht hat, also wirklich als Kanzlerkandidat in einer so stressigen Situationen sich die ganze Zeit rund um die Uhr begleiten zu lassen, schon ein großes Risiko. Also ich könnte es nicht sagen. Ich bin da noch wäre unentschieden. Aber
Nils Minkmar hat es ja auch gemacht mit Steinbrück, glaube ich, als der Kanzlerkandidat war. Hat ihn auch sehr lange beobachtet, aber auf eine andere Art und Weise als Feldenkirchen das gemacht hat.
Ja, glaube ich, richtig. Ein Buch von Jasmina Reza über Nicolas Sarkozys, glaube ich, Wahlkampf. Dunkelblau, fast schwarz heißt das, glaube ich. Also das ist schon, gibt es häufiger.
Was ist Ihr Ziel für nächstes Jahr?
Mein Ziel ist, einen Bundestagswahlkampf zu machen, bei dem viele Menschen das Gefühl haben, wenn ich jetzt mein Kreuz bei der FDP mache, dann leiste ich einen persönlichen Beitrag zur Modernisierung des Landes. Und dafür möchte ich gerne streiten und mich einsetzen und dabei selber mir treu bleiben.
Der Halbsatz hat mich jetzt doch ein bisschen fasziniert, der hinten dran kam.
Ja, ich fand den ganz gut.
Weil das passt Halbsatz ja auch zu dem, was wir hier gerade in dem...
Ja, ich fand den deswegen nötig, weil wir über die Anspannung gerade gesprochen haben, die auch in dem Buch zum Ausdruck kommt. Und ich finde, neben der Frage der politischen Mechanismen in Berlin gibt es ganz viele andere Dinge, die im Leben eines Politikers eine Rolle spielen. Das ist das Privatleben, das sind Freunde. Das sind aber auch Faktoren, die in dem Buch so ein bisschen angestupst werden, wo man aber noch ein bisschen tiefer, finde ich, reingehen könnte. Und das ist der Widerspruch zwischen hauptamtlicher Politik und Ehrenamt. Es gibt ganz viele, die in den Wahlkreisen, in den Kreisverbänden ehrenamtlich Politik machen. Die haben auch bestimmte Erwartungen. Dann das Thema Föderalismus. Ja, Deutschland ist ja, ich sage das immer, wenn ein Außerirdischer auf die Welt kommen würde und man müsste ihm das deutsche politische System erklären, dann müsste man als allererstes den Föderalismus erklären, weil diese ganze Systematik mit Landeslisten und Landesverbänden, ich bin ja Generalsekretär der FDP Niedersachsen, das alles eine eigene Systematik mit sich bringt und man einfach in sehr viele Systeme eingebunden ist, wo sehr viele Gefahren bestehen, sich selbst oder andere zu enttäuschen. Und wenn ich dann sage, ich hoffe, dass ich mir dabei selber treu bleiben kann, dann ist das die Erwartung und die Hoffnung, dass mir das in diesen unterschiedlichen Systemen gelingt.
Dann wäre die Abschlussfrage, bei allen Unwägbarkeiten, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Spannungsfeldern, wie ich es vorhin gesagt habe, was wäre der Grund oder mit welchen Argumenten würden Sie versuchen, Menschen zu überzeugen, politisch tätig zu werden?
Wir leben in einem demokratischen System, das im Vergleich zu den allermeisten nicht-demokratischen und sogar demokratischen Systemen auf der Welt einen ganz niedrigschwelligen Zugang zu politischen Funktionen eröffnet. Nirgendwo ist es so einfach aus dem Ehrenamt heraus, nirgendwo ist es so einfach als Parteiloser über die Kommunalpolitik an Entscheidungen mitzumachen, die unser tägliches Leben bestimmen. Und deswegen brauchen wir viel mehr Menschen, die Politik machen. Eine Stunde im Monat reicht schon, um einen Unterschied in einer Partei, im Kreisverband, im Ortsverband zu machen. Es gibt viel zu viele Leute, die sich zurücklehnen. Es gibt übrigens auch viel zu viele, denen es sehr gut geht und die mit einer Herablassung auf politisches Engagement blicken, dass mir manchmal die Spucke wegbleibt. Und von all denjenigen erwarte ich angesichts der Angriffe auf unser politisches System von Rechtsextremisten, zum Beispiel, aber auch von autoritären Systemen, die es auf der Welt gibt, mehr Engagement, damit wir in einem System leben können, das wirklich nicht selbstverständlich ist.
Besseres Schlusswort kriegen wir nicht hin. Denn wir finden ja Politik auch gut.
Und wir
auch wenn wir jede Menge immer mal wieder finden, irgendwie zu kritisieren, aber doch das ist ja auch Teil des Geschäfts.
Eben, und ich finde, wir, ohne uns jetzt da in den Kreise derer Autoren des Buches zu stellen, aber ich finde, das genau wollen wir ja durchaus auch, eben auch die Facetten dahinter mal zu beleuchten und auch sozusagen die Fülle an Jobs und Aufgaben und fixen Referenzpunkten deutlich zu machen. Insofern vielen Dank, Herr Kuhle, für die Einblicke, die Sie uns heute gewährt haben.
Besten Dank. Wir wissen jetzt zwar nicht irgendwie, zu welchem Fußballverein er neigt in Niedersachsen, aber...
Blau-Gelb war schon eine ganz gute...
Ein Braunschweiger.
War schon eine ganz gute Richtung.
Sind, glaube ich, ganz ordentlich gestartet in die Saison.
Absolut.
Darauf
in Berlin Pokal. Kann man das sagen.
Ja. Darauf ein Jägermeister.
Prost. Es gibt auch noch andere von diesen Likören, muss ich jetzt sagen, als öffentlich-rechtlicher Mitarbeiter, weil wegen Werbung. Danke, Herr Kuhle.
Sehr gerne.
Alles Gute.
Ciao.
Prost.